Wir beschäftigen uns seit einigen Sonntagen mit den baptistischen Grundwerten und normalerweise legen wir da nicht viel Gewicht darauf, was für eine Art von Gemeinde wir sind, weil wir natürlich mit allen Kirchen, die ja sich auf die Bibel beziehen und die die altkirchlichen Bekenntnisse haben, zusammenarbeiten. Und wir betonen normalerweise nicht so die Unterschiede, sondern das Gemeinsame. Aber ich habe mir gedacht, das ist auch mal nicht schlecht, wenn wir als Gemeinde uns beschäftigen mit dem, was eigentlich das Spezielle ist an dieser Art von Gemeinde. Und man könnte ja jetzt denken, das Spezielle ist, dass es eben kein altes Kirchengebäude gibt. Oder dass ich hier zum Beispiel nicht im Talar stehe oder so. Oder dass modernere Musik gemacht wird, keine Orgel da steht. Aber das geht eigentlich an dem Wesen, an dem Kern vorbei, des Speziellen, was diese sogenannte freikirchliche Bewegung ausmacht. Und daher ist es wichtig und gut, glaube ich, dass wir uns mal das wirklich vor Augen führen und benennen, was ist denn das Spezielle? Was hat denn diese freikirchliche Bewegung, die in der Reformationszeit schon begonnen hat, was hat die denn eigentlich sich gedacht? Was haben die Leute sich dabei gedacht, als sie gesagt haben, wir haben hier eine jahrhundertealte Tradition? Müssen wir uns mal vorstellen. So machen das die Menschen seit Jahrhunderten, dass sie so Kirche leben. Das kannst du auch auf andere Gebiete des Lebens beziehen. So macht man das seit Jahrhunderten. Und da stehen Leute auf, schlagen die Bibel auf, lesen da drin und sagen, oh, wir sehen, dass das da ein wenig anders steht. Wir verstehen das anders. Ich will es nicht so absolut ausdrücken. Ich will sagen, wir verstehen das und lesen das anders aus der Bibel heraus, wie Kirche gedacht ist, als man es üblicherweise tut. Das ist unglaublich mutig gewesen, unglaublich selbstbewusst. Und Menschen sind dafür tatsächlich auch verfolgt worden, unter Druck gesetzt worden, weil das gegen die übliche Art, wie man Kirche sich vorstellt, gegangen ist. Aber es ist für uns eine Inspirationsquelle, es kann auch für dich eine Inspirationsquelle sein, zu sagen, man muss nicht immer unbedingt alles mitmachen, wie es üblich ist. Und wenn man damit anfängt, zu sagen, man muss nicht alles mitmachen, man kann auch mal was anders machen, man kann auch mal Widerstand leisten, natürlich immer völlig friedlich und ohne Gewalt, aber man kann Widerstand leisten, indem man Dinge anders macht, dann kann man tatsächlich ein Stück der Welt verändern. Zum Positiven, zum Gerechteren, zum Besseren und in diesem Fall zum biblisch Gesünderen. So meine ich jedenfalls, dass das der Anspruch war, den die ersten Baptistengemeinden hatten, die im 17. Jahrhundert also dann aufgekommen sind. Daher für uns die baptistischen Grundwerte, Teil 3. Ich sage auch gleich noch was zu dem Wort Baptisten. Es geht jetzt nochmal, gibt nochmal einen Überblick über die Prinzipien. Das sind also allgemein verbindliche Prinzipien, Werte, die Baptistengemeinden auf der ganzen Welt miteinander verbinden. Die sind nicht als Glaubenssatz, die sind nicht irgendwie in einem, du musst die jetzt abhaken, sondern die sind aus der Geschichte heraus gewachsen. Das ist das, was Baptistengemeinden speziell macht, Freikirchen speziell macht im Vergleich zur Landeskirche oder zur katholischen Kirche, wie sie es leben, wie sie es umsetzen. Nicht die Sachen an sich. Die Werte an sich sind allgemein akzeptiert, auch in der Landeskirche und katholischen Kirche. Aber wie es gelebt wird, wie es praktisch wird, das ist der entscheidende Unterschied. Ich gehe sie nochmal eben durch. Die Bibel als Gottes Wort, die Gemeinde der Gläubigen, damit haben wir angefangen, diese Reihe, vielleicht erinnern sich die, die dabei waren, dass Gemeinde, Kirche, nicht so ein allgemeines christliches Gedankengut ist, was alle irgendwie so in der Luft haben, ja, wir sind irgendwie alle so Christen oder kirchlich, sondern dass Gemeinde eigentlich aus Menschen besteht, die bewusst, aktiv gläubig geworden sind, die gesagt haben, ich überlege mir das alles mal, was eigentlich dort in der Bibel steht, und ich überlege mir das alles mal, was es mit diesem Jesus auf sich hat, und ich denke das für mich selber durch, und dann komme ich dazu, dass ich sage, ja, Gott hat anscheinend tatsächlich ein Interesse an mir. Gott ist anscheinend wirklich einer, der da ist. Dazu bin ich gekommen, zu dieser Überzeugung, dass es den wirklich gibt. Und dieser Gott, der will mit mir in einer Lebensgemeinschaft sein. In meinem Alltag, in meinem ganz normalen Leben. Zu dieser Überzeugung bin ich gekommen. Und dementsprechend, obwohl Gott unsichtbar ist, glaube ich, dass er da ist und dass er mich liebt und dass er Jesus für mich gesandt hat, dass er mich befreit hat von meiner Schuld, von meiner Last. Und das glaube ich, darauf setze ich mein Leben und ich will mit ihm tatsächlich in dieser Lebensgemeinschaft sein. Und das heißt also Gemeinde der Gläubigen. Daher kann es nicht sein, dass man allseits christlich ist und alle sind wir irgendwie kirchlich oder sonst irgendwie was, sondern Gemeinde besteht aus Menschen, die bewusst aktiv diesen Schritt über die Linie des Glaubens gegangen sind. Das ist die Idee, die dahinter steckt, Gemeinde der Gläubigen. Dann sehen wir die Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens, da werden wir gleich mehr zu hören. Dann das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, das hatten wir dann vor 2 Wochen. Und da geht es dann darum, dass es nicht bestimmte hervorgehobene Menschen gibt in der Gemeinde, die eine ganz besondere Rolle spielen, sondern dass alle, die in der Gemeinde zusammen sind, alle, die zu Jesus gehören, so eine Art Priesteramt haben. Das klingt total komisch, wieso soll ich Priester sein? Aber es bedeutet einfach nur, dass alle ihre Gaben für Gott einsetzen können, dass alle für Gott leben können, dass alle den anderen Menschen, mit denen wir zusammenleben, zusammen dienen können, dass alle etwas einbringen können. Das bedeutet Priestertum aller Gläubigen und es gibt nicht so eine starke Amtshierarchie. Das ist im Moment übrigens ein super aktuelles, heißes Thema, weil die katholische Kirche ja da ganz stark jetzt wieder drüber diskutiert, über diese starke Hierarchie, die es gibt. Der Grundgedanke der Freikirchen war gewesen, dass es eine flache Hierarchie gibt. Es gibt natürlich gewisse Verantwortlichkeiten. Das heißt auch nicht, dass es keinen gibt, der was ordnen kann. Das heißt auch nicht, dass es keine Leitung geben darf. Aber es heißt, dass grundsätzlich alle ihre Dienste und Gaben einsetzen können und das, was sie mitbringen, für das Reich Gottes bringen. Keine hervorgehobenen, besonderen Menschen. Das ist der Gedanke dahinter. Dann die Selbstständigkeit der Ortsgemeinde und die Glaubens- und die Gewissensfreiheit, da kommen wir später noch dazu. Der Auslöser des Ganzen war gewesen, dass die Gemeinde sich immer wieder fragen muss, das, was wir hier machen, ist das eigentlich Tradition und Gewohnheit oder ist das biblisch gesund begründet? Ist das so gedacht vom Gründer, sag ich jetzt mal, des Ganzen? Ist das so gedacht gewesen oder haben wir vielleicht Traditionen entwickelt, auch wir hier als Gemeinde müssen uns das immer wieder fragen, die gar nicht so gesund sind, die gar nicht so gut sind, vielleicht sind die sogar schädlich. Wir denken, das macht man halt so, wir denken, so läuft das halt, auch bei uns, wie wir das jetzt gestalten. Ja, so ist das halt. Aber wir müssen uns immer wieder fragen, ist das biblisch gesund oder ist es sogar menschliche Tradition, Gewohnheit, die schädlich ist? Und der Schlachtruf der Reformation lautete Ecclesia Semper Reformanda. Ich darf das jetzt mal sagen, das ist ein Fremdwort, das ist was Komisches, das ist lateinisch. Ja, ich darf das jetzt aber mal sagen, weil am Donnerstag ist nämlich Reformationsfest. Ja, deswegen also diese Woche Donnerstag Reformationsfest, das war der große Satz. Reformanda heißt reformieren, erneuern. Ja, Ecclesia heißt Gemeinde und Semper heißt immer. Also die Gemeinde muss sich immer wieder reformieren, erneuern. Nicht vor 500 Jahren war einmal eine Reformation, damit ist gut, sondern immer wieder sich fragen, ist das biblisch verankert, was wir hier tun und wie wir es tun. Das ist der Kerngedanke auch für die Freikirchenbewegung. Und jetzt inzwischen ist die Freikirchenbewegung auch immer wieder herausgefordert, auch uns selbst kritisch zu fragen, ist das wirklich verankert in dem Wesen Gottes, in seiner Idee, wie es gedacht ist. Das ist die Idee der Reformation. Jetzt zum Stichwort Taufe. Warum taufen wir überhaupt? Die ganz vordergründig einfachen, schnellen Antworten, einfach nur für uns als Erinnerung für die meisten, aber für manche vielleicht auch, um einen Kurzüberblick zu kriegen. Warum taufen wir überhaupt Menschen? Weil Jesus es getan hat. Jesus hat sich selbst taufen lassen, als er etwa 30 Jahre alt war. Zweitens, weil Jesus es angeordnet hat. Er hat gesagt, wir sollen die Menschen zu seinen Nachfolgern machen und sie lehren und sie taufen auf dem Namen Gottes. Drittens, weil seine Jünger es getan haben. Jesu Jünger haben also auch andere Menschen getauft. Und viertens, weil die frühe Kirche es getan hat. Das ist einfach nur so ein Kurzüberblick. Das ist so die ganz einfache, vordergründige Antwort, warum wir so ein Taufgeschehen überhaupt hier haben bei uns. Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens, das ist also das dritte Grundprinzip, mit dem wir uns beschäftigen. Da geht es um die Wassertaufe in Abgrenzung zu einer anderen Taufe, die es auch noch gibt, die im Neuen Testament erwähnt wird, und zwar ist das die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas anderes, und zwar geht das Neue Testament davon aus, wenn man gläubig wird an Jesus, dann bekommt man seine Kraft, dann bekommt man seine Gegenwart, die immer das ganze Leben in einem wohnt. Dann ist man mit Gott so eng verbunden, dass Gott in einem präsent ist, gegenwärtig ist und überall mit einem hingeht und einen nicht mehr loslässt. Das ist die Geisttaufe, dass man bei einer Hinwendung zu Christus mit seinem Heiligen Geist getauft wird, erfüllt wird und dass dieser Heilige Geist einen durch das Leben begleitet. Und der Heilige Geist, der, nur einfach ein kleiner Ausflug, der stärkt uns innerlich, der bringt Früchte hervor, positive Eigenschaften, Obstsalat genannt in der Bibel, also bestimmte Früchte sind damit gemeint, wie zum Beispiel Freundlichkeit, Güte, Geduld. Das sind alles Eigenschaften, die der Heilige Geist fördert in uns. Und zweitens dann, der Heilige Geist, der wirkt auch nach oben, indem er uns hilft, uns für Gott zu öffnen, für sein Reden und ihn anzubeten. Und als drittes wirkt der Heilige Geist auch von außen, indem er uns Gottes Liebe bewusst macht. Hier geht's aber jetzt nicht um die Taufe mit dem Heiligen Geist, sondern um die Wassertaufe. Da steckt ja das Wort Wasser drin. Und bei Wasser, da kann natürlich auch einiges schiefgehen. Man muss aber auf die beiden Täufer achten. Wer sich fragt, was das ist, sie werden von Fischen attackiert. So, Jürgen, willst du immer noch? Ja, aber ich habe nicht nachgeguckt, was da drin ist. Gut, also es geht um die Taufe mit Wasser. Und wenn wir uns der Wassertaufe nähern, dann ist erstmal das Auffällige, was uns unterscheidet von klassischen herkömmlichen Landeskirchen und katholischen Kirche, ist, dass wir tatsächlich Menschen ganz ins Wasser eintauchen. Und die biblische Basis dafür ist, zum Beispiel hier sind drei Verse, aber auch Johannes taufte zu Änon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft. Damit ist Johannes der Vorläufer von Jesus gemeint. Dann Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und Apostelgeschichte 8, da steht, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen. Punkt, 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 Punkt. Da ist erstmal auffällig die Menge des Wassers. Viel Wasser. Daran hängt das jetzt nicht. Daran hängt nicht irgendwie der Erfolg jetzt der Taufe oder so. Also man kann auch in Gegenden taufen, wo es gar kein Wasser gibt. Dann muss man irgendwie zur Not Sand nehmen. Ich weiß es nicht. Das ist kein magisches Ritual, ja. Aber es ist doch auffällig, dass die Menschen offensichtlich sich ganz untergetaucht haben und viel Wasser brauchten. Hier auch nochmal dieser Satz, dass als er getauft worden war, er hinabstieg ins Wasser und dann wieder hinaufstieg. Also wenn man hinab und hinaufsteigt, dann ist das ja etwas, wo man richtig geradezu reingeht in ein Wasserbecken. Man wird also getauft. Man wird ganz untergetaucht und man geht aktiv, eigenentschlossen diesen Schritt. einen kleinen Ausflug in die Archäologie. Man hat frühkirchliche Taufbecken gefunden. Und an diesen frühkirchlichen Taufbecken sieht man das ziemlich gut, finde ich. Dieses ist ein Taufbecken aus der frühesten Zeit der Kirche. Und das hat eine Kreuzform. Und das sind Stufen. Und da sieht man, man ging diese Stufen runter, ließ sich ganz untertauchen und ging dann auf der anderen Seite wieder raus. Man legte sich in das Kreuz Christi symbolisch hinein, ließ sich hineinlegen und ging dann auf der anderen Seite wieder raus. Solche Taufbecken hat man gefunden. Und der Grundansatz dafür ist, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das hat Jesus angeordnet. Das ist die Begründung, warum wir das tun. Und die besteht aus drei Schritten. Macht zu Jüngern. Das heißt also, das Wichtigste ist überhaupt erstmal, dieses alte Wort Jünger bedeutet Schüler, dass man ein Schüler von Jesus wird, dass man ihm sein Leben weiht und sagt, ich möchte von dir lernen. Ich möchte mit dir sein, Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir mein Leben leben. Dann tauft sie. Und dann lehret sie. Das heißt, lasst sie wachsen. Sorgt dafür, dass ihr gegenseitig euch ermutigt und motiviert zu wachsen als Christen. Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens. Jetzt nochmal eine kleine Einstimmung. Ich gehe, ja, dann gut, okay, ich muss ein bisschen in Deckung vielleicht gehen. Ja, das macht, also das macht natürlich, das ist irgendwie so ein Spaß und weil es eben tatsächlich mit Wasser zu tun hat, kann man da eben auch einiges dann erleben. Das ist sehr unkompliziert gedacht eigentlich und sehr einfach gedacht und eine Geschichte gibt es im Neuen Testament, Apostelgeschichte 8, die möchte ich gern euch mal zeigen. Die handelt von einem Mann namens Philippus und von einem sogenannten Eunuchen aus Ägypten. Das war ein Diener der Königin von Äthiopien. Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging dorthin. Und sieh doch, Dort war ein Äthiopier unterwegs. Er war Eunuch und hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihre Schatzkammer und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Kleine Orientierungshilfe. Diese Geschichte, die wir gerade lesen, die handelt von einer Straße, die geht von Jerusalem nach Gaza. Hier ist Jerusalem, hier ist das Mittelmeer, hier ist das Tote Meer. Und auf dieser Straße hat sich diese Geschichte ereignet. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus, steig auf und setz dich zu mir. An der Stelle, die er gerade las, stand, er ertrug alles ohne zu klagen, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgetragen. Der Eunuch fragte Philippus, bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier, von sich selbst oder von einem anderen? Philippus nahm die Frage auf. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte, sieh doch, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Vielleicht war das so eine Stelle, die es in Palästina gibt. Man sieht hier verschiedene Aspekte drin, wie einfach und unkompliziert das sein kann, wenn ein Mensch anfängt zu erkennen, dass der, von dem schon alte Propheten geredet haben, dass der jetzt da ist, nämlich in Jesus Christus. Dass dieser Jesus der ist, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, der für uns gekommen ist und nicht nur uns allgemein, sondern für mich ganz persönlich. So einfach kann das sein. Und dieser Eunuch aus Äthiopien, dieser Diener der Königin, der fuhr in seiner Benz-Klasse-Wagen da entlang, also Kutsche war es damals, aber es war ein, bitte, Diener der Königin. Und dieser Philippus, der bekommt den Auftrag, einen Impuls, einen Gedanken, eine Idee vom Heiligen Geist, dass er dorthin gehen soll, zu dieser Straße und diesen Menschen dort ansprechen soll. Und das macht er und fragt ihn, verstehst du, was du siehst? Und er sagt, nee, wie soll ich das denn verstehen? Und sagt, ja, dann komm hoch, erklär's mir, wenn du kannst. Und dann weist er ihn auf die gute Nachricht von Jesus hin, dass es einen Gott gibt, der wirklich da ist, der ihn liebt und der seinen Sohn Jesus geschickt hat, um ihn zu erlösen. Und dieser hohe Hofbeamte, ich meine, weiß nicht, jetzt, wir haben ja noch keine aktuell neue Regierung wieder, aber wir müssten dann uns vorstellen, das ist meinetwegen die neue Außenministerin oder der neue Außenminister, ich weiß es nicht genau, wer es wird. Aber so ein hoher Beamter, der sagt, es gibt einen, der steht auch noch über mir, der steht über allen Menschen und dem gebe ich mein Leben. Was spricht denn dagegen, dass ich mich taufen lasse? Ich sehe da gerade eine Wasserstelle. Und Philippus ist kein Priester, Philippus ist kein Papst oder hoher, sonst irgendein Kirchenfunktionär. Philippus ist Diakon, ist ein Mitarbeiter der Gemeinde, der frühen Gemeinde, ein ganz normaler Mensch mit ganz normalem Bezug, mit ganz normalem Zutrauen zu Jesus Christus. Und dieser Mensch, der tauft ihn in dieser Wasserstelle. Und so ist das gedacht. Taufe ist der Beginn eigentlich des Lebens mit Christus. Taufe ist so der Startschuss sozusagen. Das heißt, du gibst dich diesem Jesus hin und dann lässt du dich taufen. Und das wird in der Säuglingstaufe so nicht deutlich. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen, der Eunuch sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Aschdod wieder, von dort zog er weiter bis nach Caesarea. Unterwegs verkündete er in allen Städten die gute Nachricht. Daher, Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens. Und ich finde das so mutig, von den ersten freikirchlichen Christen, die gesagt haben, auch an dieser Stelle geht es uns darum, uns an der Bibel zu orientieren und nicht an der Tradition und an der Gewohnheit. Und es geht nicht darum, dass die Taufe so besonders wichtig ist, dass man sagt, das ist jetzt das Wichtigste. Wir respektieren auch die Tauferkenntnis anderer Gläubigen, natürlich, und auch die Taufpraxis von anderen Kirchen. Wir müssen das respektieren. Und wir können da nicht sagen, wir haben die Wahrheit, wir haben das Richtige, wir sind die Baptisten, wir sind die Freikirchen, wir machen das richtig und sind da so ganz arrogant, ja, und werten die anderen Kirchengemeinden ab oder die anderen Formen von Kirche, die es gibt in unserem Land. So gehen wir da nicht ran, so geht das nicht. Ja, und ihr werdet das auch noch eines Tages mal erkennen, dass wir das richtig machen, dass wir die Wahrheit haben und ihr nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern es ist der Punkt ist, dass wir respektieren, dass es unterschiedliche Vorstellungen von Taufe gibt und dass wir das wertschätzen, dass andere Christen zu anderen Überzeugungen kommen. Und gleichzeitig bei aller Wertschätzung und bei allem Respekt voreinander dürfen wir trotzdem auch eigene Überzeugungen haben und die auch nennen. Und das haben die ersten Baptisten gesagt. Wir sehen das aus der Bibel nicht, dass es so gedacht ist, dass Säuglinge getauft werden. Und das bestätigen auch alle Theologen eigentlich. Es gibt kaum Theologen, die das wirklich biblisch begründen, die sich das überhaupt trauen, dass Säuglinge getauft werden. Das ist also, sag ich mal, auch eine gewisse Unstimmigkeit. Wir sehen das nicht in der Bibel, also tun wir es auch nicht. Aber der Schlüssel war die Bibel. Der Schlüssel war nicht, dass die Taufe so wichtig ist. Die Bedeutung der Taufe, da möchte ich nur einen kurzen Überblick geben und nächstes Mal noch ein bisschen mehr dazu sagen, wenn wir dann tatsächlich auch die Taufe durchführen. Also, die Taufe bezeugt eine Neuhinwendung zu Gott als Beginn meines geistlichen Lebens. So der Grundgedanke. Zweitens, sie ist ein öffentlicher Eintritt in ein Bündnis mit Gott. Du hast einen Gott, der dich festhält, der zu dir steht, das ganze Leben lang. Und das zeigst du in der Taufe. Drittens, sie ist ein Durchgang in einen neuen Herrschaftsbereich. Das heißt, du hast eine Autorität in deinem Leben, die du anerkennst, nämlich eine Autorität, ja, die über allen Menschen und Mächten steht, die es sonst gibt, die uns beeinflussen, nämlich Gott selbst. Viertens, es ist ein Zeichen der Begrabung des alten Menschen mit Christus. Wir erinnern uns an das Taufbecken, wo man in den Tod von Jesus hinein getaucht wird und so das alte Leben ohne Gott hinter sich lässt. Und fünftens, sie ist die Eingliederung in den Leib Christi und damit ist die Gemeinde gemeint. Glaube, Taufe und Gemeinde, das ist eigentlich die Reihenfolge und das ist das, was auch zusammengehört. Nochmal das Taufbecken. Hier sieht man es, wie es in frühester Zeit praktiziert wurde. Und nochmal eine kleine Einstimmung zum Schluss. Also es ist ein bewusstes Erlebnis, es ist etwas, an das du dich erinnern kannst, es ist eine sinnliche Erfahrung, Gottes Gnade umgibt dich und du erfährst es körperlich und du erinnerst dich auch später dran. Es ist ein bewusstes Erlebnis, eine bewusste Erinnerung und ein Dokument. Man kann es auch als eine, wie vergleichen mit einer Hochzeit. Die Liebe ist schon vorher da, die Beziehung ist schon vorher da, aber jetzt wird's offiziell, jetzt wird's öffentlich und dokumentiert vor Zeugen. Und das geht dein ganzes Leben mit dir. Also herzliche Einladung, dabei zu sein, wenn wir das praktisch machen, dann nächsten Sonntag. Und in diesem Sinne, ja, gutes Mitdenken und Durchdenken dieser Wahrheiten und dieser, ja, Texte. Vielleicht ist es eine Anregung für den einen oder anderen, selbst auch diesen Schritt zu gehen. Amen.